Lass uns über Politik reden.
Der Podcast mit Anja Schöpe
und Alexander Lorz.
Sagen wir Hallo.
Ja, wir freuen uns, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns auch, hier wieder zusammen zu sein.
Und heute haben wir uns vorgenommen, ein Zwischenfazit.
Ja, so hast du es, glaube ich, genannt, der Arbeitstitel.
Ja. Unsere Reihe politischen Visionen auf der Spur und derzeit ist es ja die Frage, brauchen wir eine Glückspolitik statt einer Wachstumspolitik?
Ja, die Glücksvision. Da wir gerade mit doch sehr viel über Wachstum reden, ist das Verhältnis zwischen Glück und Wachstum, sagen wir mal, durchaus eines, dessen nähere Exploration sich lohnen könnte.
Ja, und für alle, die vielleicht diese Folge, die wir jetzt hier gerade aufnehmen, ein bisschen später hören, beim Podcast ist das ja wunderbar möglich, dass man das nicht sofort irgendwie muss, ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir mal ein bisschen beschreiben, in welcher Art von aktuellen Phase wir gerade uns befinden, auch wenn das jetzt nicht unser Kernthema heute wird.
Ja, absolut. Wir sind sozusagen unmittelbar nach der Bundestagswahl, mitten in der Hochphase, ja eigentlich der Sondierungsgespräche, die aber schon große Beschlüsse gefasst haben, was so Finanzierung der Bundeswehr und Sondervermögen für die Infrastruktur und noch so ein paar andere Dinge anbetrifft. Damit wollen wir uns übrigens auch noch beschäftigen. Aber jetzt schauen wir erstmal, wie sich da der Nebel settelt und der Pulverdampf verzieht. Aber auf jeden Fall sind wir gerade in dieser Umbruchssituation, die nach einer Bundestagswahl typisch ist, dass ganz viel im Schwange ist, bei vielen diskutiert wird, wird das jetzt vereinbart, kommt das in den Koalitionsvertrag, wird das irgendwie Teil des Programms für die nächsten 4 Jahre. Und das ist ja deswegen ganz spannend, weil irgendwann ein paar Wochen oder vielleicht in 2 Monaten, ist diese Phase dann auch vorbei. Dann ist das sozusagen alles irgendwie nicht in Stein gemeißelt oder nicht in Erz gegossen, aber doch schon ziemlich festgezurrt. Und dann geht man quasi wieder in die normalen Alltagsprozeduren, sozusagen auf die politische Ebene. Aber im Moment sind wir gerade ein bisschen mehr am Hochreck unterwegs. Und das ist ohne Zweifel eine sehr spannende Phase. Und abgesehen davon, dass wir uns damit aktuell noch in einer anderen Folge sicherlich beschäftigen werden, wollen wir jetzt mal in dieser Folge versuchen, diese ganz langfristige Idee von politischen Visionen, Glückspolitik mit den ganz aktuellen Debatten über, was machen wir eigentlich die nächsten 4 Jahre in Berlin in dieser neuen Koalition, zusammenzubringen.
Und wir sind eben auch nach der Entscheidung der voraussichtlich zukünftigen Koalition, was die Novellierung der Schuldenbremse angeht, aber noch vor dem ganzen Entscheidungsprozess, also nur zum Einordnen, dass es durchaus sein kann, bis dann diese Folge gehört werden kann, dass die Dynamik schon wieder nochmal zugenommen hat, wenn dann das überhaupt noch geht. Und wir wollen natürlich auf die 3 Folgen dann auch zurückschauen, die wir zu unserem Thema Glückspolitik schon aufgenommen hatten.
Vielleicht. Genau, also wir wollen sozusagen in einer Zeit, in der eigentlich jeden Tag oder jeder Tag irgendeine neue Nachricht bringt, irgendeine neue Idee oder einen neuen Beschluss, in dieser Zeit wollen wir heute mal versuchen, nochmal über die ganz langen Linien zu reden. Was sollte denn diese und vielleicht auch die nächste und vielleicht sogar auch die übernächste Bundestagswahl überdauern?
Ja, für alle, die sich jetzt fragen, welche 3 Folgen sind es denn, habe ich vielleicht noch gar nicht alle angehört. Dann fangen wir mal bei der jüngsten an. Da hatten wir Maike van den Boom zu Gast, die Glücksforscherin ist und die in Skandinavien lebt und sich mit Nordisch führen und überhaupt mit der nordischen Haltung, Lebensweise und mit dem deutlich höheren Glückspotenzial auch anderer Länder beschäftigt hat.
Ja, gerade die nordischen Länder, das ist ja ganz faszinierend, liegen ja immer sehr hoch, wenn man diesen internationalen Glücksindex zum Maßstab nimmt. Und das ist in einem Land, in dem die Sonne so selten scheint, schon sehr verwunderlich.
Und dann ist sie ja vor einer Weile durch die 13 glücklichsten Länder der ganzen Welt gereist. Also da haben wir so
ein paar, wo die Sonne scheint, das stimmt.
Ja, dafür ist dann anderes irgendwie überraschend. Also wir haben uns über das Internationale unterhalten und was können wir von anderen Ländern lernen. Und davor, zu unserer Glücksreihe, gehörte dann das Gespräch mit dem Boris Diekmann.
Da ging es ja auch darum, wie vor allen Dingen Führung ausgestaltet sein muss, also wie Interaktion von Menschen stattfindet, gerade auch in großen Strukturen, großen Systemen, wie man zu Motivation gelangt, wie man auch in einer Hierarchie das Potenzial von Menschen freisetzt und dergleichen Dinge mehr.
Menschlich führen heißt sein Buch, so ich glaube auch der Titel unserer Folge, falls jetzt jemand da schaut, welche war denn das? Und davor haben wir zu zweit einfach so einen Aufschlag gemacht, uns überhaupt miteinander mal mit dem Thema und mit der Frage beschäftigt. Das war dann die Startfolge für diese Reihe. Und meine erste Frage an dich ist jetzt nach diesen Gesprächen und nach dem Weiterdenken das Thema an sich für dich greifbarer geworden. In unserer ersten Folge waren wir so mal einen Punkt so, eigentlich, was heißt denn das eigentlich, Glückspolitik, oder was ist Glück eigentlich? Und das muss man ja wissen, falls sich die Politik fragt, ist das irgendwie unser Ziel, das Glück der Menschen? Und da waren wir so an dem Punkt, so richtig greifbar ist das noch nicht für uns. Ist es greifbarer geworden?
Ja, greifbarer schon. Also wenn wir uns gerade mal die Folge mit Boris Diekmann anschauen, dieses menschlich Führen, ich meine, das ist eine sehr, sehr wichtige Dimension. Nicht nur für Politikgestaltung, sondern auch ganz generell. Das greift in vielen gesellschaftlichen Organisationen, auch in Wirtschaftsunternehmen, überall dort, wo eben in irgendeiner Form Führungsverantwortung übernommen wird. Und da haben wir schon ein paar Sachen entwickelt und gehört, die sehr greifbar sind und die man jetzt nicht unbedingt ohne weiteres in große Politik übersetzen kann, aber die man sich in seinem persönlichen Leben, gerade wenn man eben selbst zu den Verantwortungsträgern gehört, die man sich zum Beispiel nehmen kann. Und wo man sagen kann, auf die Art und Weise kann ich auch das Potenzial der vielen Menschen, mit denen ich arbeite, vielleicht noch besser freisetzen. Und bei Maike van den Boom, fand ich die Betrachtung am interessantesten, dass viele so äußere Parameter, an denen die Politik normalerweise ihren Erfolg oder Misserfolg misst, für das Glücksempfinden der Menschen ganz offensichtlich gar nicht so die Bedeutung haben. Dass auf der anderen Seite andere, weichere Faktoren eine sehr viel größere Bedeutung haben. Und natürlich bleibt es auch dabei, dass das persönliche, das individuelle Glück zu einem ganz wesentlichen Ausmaß auch von Dingen bestimmt wird, die mit Politik schlicht nichts zu tun haben. Aber es schadet ja auch nichts, wenn sich die Politik auch ab und zu mal ihren immanenten Begrenzungen bewusst wird.
Die Resonanz auf die Folge mit Boris Diekmann war eine besonders hohe im Vergleich zu anderen Folgen, richtig?
Ja, die haben wir gesehen, und zwar glaube ich, das hat einen doppelten Grund, weil es ist für Führungspersönlichkeiten, also Menschen, die Führungsverantwortung tragen, wozu ich mich jetzt mal selber auch zählen würde, war es natürlich wirklich interessant, mal den eigenen Führungsstil, die eigene Art und Weise, Führung auszuüben, zu hinterfragen und zu schauen, wo bin ich auf dieser Schiene unterwegs, wo vielleicht nicht, wo könnte ich vielleicht noch irgendetwas neu justieren in meinem Führungsverhalten, damit am Ende der ganze Laden besser läuft. Aber ich glaube, es ist auch ehrlich gesagt für Menschen, die eher in der Hierarchie ein bisschen weiter unten stehen und mehr mit Vorgesetzten zu tun haben im weiteren Sinne, ist das auch total spannend, weil sie natürlich das, was sie von ihren Vorgesetzten erleben, quasi ins Verhältnis zu dem setzen, wie das Idealbild menschlicher Führung aussieht. Naja, und dann gibt es manche, die werden sich der Tatsache bewusst, dass sie eigentlich das Große losgezogen haben mit den Leuten, für die sie arbeiten. Und andere, die sagen, okay, wie könnte ich jetzt meinem Vorgesetzten das auch mal näher bringen, dass er sich vielleicht mal ein bisschen mehr an diesen Prinzipien orientiert, damit ich mich auch wohler fühle und produktiver bin.
Gibt es etwas, was dir von dem Modell, das Boris zu seinem Buch und dann in unserem Gespräch dieser Idee menschlich führen zugrunde gelegt hat, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Also am meisten ist mir aus dieser Folge in Erinnerung geblieben seine Beschreibung der Herzenszustände. Er hat ja über offene und geschlossene Herzenszustände gesprochen, also offen im Sinne von eben Empathie, Wertschätzung, Eingehen auf andere, Zuhören, Flexibilität, Partizipation. Und geschlossen, was alles so Emotionen sind wie Wut, Ärger, auch natürlich irgendwo Arroganz, in dem Sinn nach dem Motto, ich weiß es einfach besser, was dazu führt, dass man eben nicht mehr offen ist für das, was andere Menschen an einen herantragen. Ich fand, es war eine sehr bemerkenswerte Beschreibung der Zustände. Es entspricht ja auch meiner und sicherlich auch bei vielen anderen Leuten der allgemeinen Lebenserfahrung, dass ja natürlich, wenn man sich über irgendwas ärgert, wenn man irgendwie wütend ist oder sonst irgendwie von Emotionen beherrscht wird, von negativen Emotionen beherrscht wird, dass man auch meistens nicht die besten Entscheidungen produziert. Ich meine, wie oft haben wir alle das schon erlebt, dass wir irgendwas gemacht haben aus einer solchen negativen Emotion heraus, und dann, wenn irgendwann der Staub sich wieder gesetzt hatte und man im Nachhinein ein paar Mal drüber geschlafen hatte und nochmal in Ruhe drauf blickte und sagte, das war jetzt vielleicht nicht so ganz das optimale Verhalten oder die optimale Entscheidung, die ich da getroffen habe. Dass das eben eher passiert, wenn man sich in dem anderen Herzenszustand befindet, was für die Führungspersönlichkeit bedeutet, versuche möglichst viel im offenen Herzzustand unterwegs zu sein und dich nicht von den negativen Emotionen, die jeder Mensch unweigerlich in sich trägt, aber dich nicht davon irgendwie beherrschen oder deinerseits führen zu lassen.
Jetzt sind wir ja immer mit dieser Frage unterwegs, was heißt denn das für die Politik, was immer die Politik auch ist? Was heißt das für die politische Kommunikation? Wir waren mit Boris zusammen ja auch bei der Frage, als Politiker führen jetzt, so wie du, als Chef einer großen Verwaltung. Klar, das ist ja dann auch sehr verwandt eben dem Führen eines großen Unternehmens und sonst was. Aber Politik führt ja auch eine ganze Gesellschaft, wenn man das jetzt mal führen nennen darf. Also er hat ja zur Aufgabe, unser Leben zu gestalten und unsere Zukunft mitzugestalten, so dass wir eben ein gutes Leben führen können. Und uns beiden hat ja sehr gut gefallen, dass wir auch in dem Gespräch überhaupt nicht mit dem Ziel unterwegs waren, jetzt finden wir die Weisheit und da ist es jetzt, sondern wir nähern uns ja diesem Gedanken. Wenn wir jetzt mal auf die aktuelle Situation schauen und die Kommunikation und das politische Agieren, können wir damit irgendetwas anfangen mit diesem Modell? Sehen wir da irgendwie Dinge und sagt, das könnte man vielleicht verändern oder wo das irgendwo schon eine Rolle spielt oder wo du auf Ideen kommst, das könnte Politik in dieser Richtung vielleicht sogar besser machen?
Ja, da schneiden sie ja jetzt zwei Kreise, mit denen wir uns in unserem Podcast auch schon häufiger beschäftigt haben, nämlich vor allem auch die Frage der medialen Vermittlung von Politik. Das ist ja das Problem, das besondere Problem, vor dem diese Dimension steht. Wenn ich beispielsweise in meinem unmittelbaren Team als Führungspersönlichkeit agiere oder selbst als Chef einer großen Verwaltung, wo ich natürlich auch längst nicht mehr alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter persönlich kennen kann, aber trotzdem ist das noch eine relativ unmittelbare Form der Kommunikation. Klar, ich muss, wenn ich mit meinen ganzen Mitarbeitern im Finanzbereich, gerade auch im nachgeordneten Bereich, bei den Finanzämtern oder früher war das dann bei den Schulämtern mit den ganzen Lehrerinnen und Lehrern kommunizieren, muss ich mich ja auch schon der Medien bedienen. Dann verschicke ich irgendwelche Newsletter-Posts, Videoclips, weiß der Kuckuck was. Das haben wir auch schon alles gemacht. Also je weiter die Menschen entfernt sind, umso mehr kommt es natürlich auf die Vermittlungstechniken an und umso mehr schieben die sich auch in den Vordergrund. Und deswegen, wenn ich als Politiker den Anspruch erhebe, eine ganze Gesellschaft zu führen, dann ist das natürlich bis aufs Äußerste getrieben. Also bin ich in Deutschland und versuche irgendwie 82 Millionen Menschen in irgendeiner Form mitzunehmen oder jedenfalls die Mehrheit davon. Das ist ja immer in der Demokratie am wichtigsten, dass ich jedenfalls die Mehrheit kriege. Und das kann ich ja nicht mehr in persönlichem Agieren und in persönlichen Ansprache, sondern das kann ich nur über die mediale Vermittlung. Und das, wie wir alle wissen, ist eine Wissenschaft für sich. Das ist auch nicht jedem gegeben. Es gibt Menschen, die im persönlichen Miteinander großartige Führungspersönlichkeiten sind, das aber medial überhaupt nicht rüberkriegen. Und umgekehrt gibt es andere, die im persönlichen Kontakt überhaupt keine Überzeugungskraft haben, wo aus irgendeinem Grund über die Medien so rüberkommen, dass ihnen die Leute hinterherlaufen. Und wir haben auch darüber gesprochen, auch gerade mit Blick auf die sozialen Medien, wie sehr heutzutage auch alles verkürzt wird, wie sehr alles schnelllebig wird, wie sehr alles auf den unmittelbaren emotionalen Eindruck ankommt. Und wir haben darüber gesprochen, das ist vielleicht sogar das Wichtigste, auch gerade mit Blick auf die aktuelle Situation, welche Ängste auch Politiker befallen, nach dem Motto, ich könnte einen falschen Satz sagen, ich könnte eine falsche Bewegung machen, ich könnte einmal an der falschen Stelle lachen und alles ist vorbei. Und das lähmt. Und das, darin sehe ich ein Problem. Wir haben über diese offenen, geschlossenen Herzenszustände gesprochen. Natürlich sind Politiker auch dann am überzeugendsten, wenn sie auch über die Medien offen rüberkommen, die Menschen teilhaben lassen, für die Emotionen der Menschen offen sind. Aber natürlich erstens in der Massenkommunikation ist Kommunikation auch sehr oft eine Einbahnstraße. Das heißt, ich kommuniziere in einen Raum hinein, kriege aber kein wirkliches oder jedenfalls kein repräsentatives Feedback zurück. Das ist schon mal das erste Hindernis. Und dann, gesagt, wenn immer noch die Angst im Hinterkopf sitzt, also wenn ich mich jetzt an irgendeiner Stelle zu sehr öffne und mir rutscht irgendwie ein falscher Satz raus, dann bin ich Gegenstand hier des nächsten Shitstorms und werde fertig gemacht. Das ist nicht gut, weil das führt tendenziell, jetzt bleibe ich meinem Boris Diekmanns Jargon, das führt tendenziell zum geschlossenen Herzenszustand, jetzt nicht im Sinn von Wut oder Ärger, aber einfach in dem Sinn nach dem Motto, bloß keinen Fehler machen, bloß nichts rauslassen, bloß nicht zu viel preisgeben, im Zweifel immer die Dinge für sich behalten bis zum letzten Moment, Leute vor vollendete Tatsachen stellen, das ist eigentlich nicht gut. Aber es entspricht bis zu einem gewissen Grade der Eigengesetzlichkeit unserer modernen Mediengesellschaft, so wie sie funktioniert.
Dann würde ich dich gerne noch zum Gespräch mit der Maike befragen. Sie hat uns ja genannt, die zentralen Faktoren, die sich über alle Länder, mit denen sie sich beschäftigt, dann wirklich geglichen haben, welche Faktoren denn Menschen glücklich machen. Das war oder das ist einmal diese individuell empfundene Freiheit, das Gemeinschaftsgefühl, also die Verbundenheit und so eine zuversichtliche Haltung. Was heißt das für unsere Leitfrage? Kann Politik das Glück der Menschen zum Ziel zur Orientierung machen, sollte sie das tun?
Ja, nehmen wir uns doch mal ruhig diesen Dreiklang vor. Also ich fand es auch ganz faszinierend in dem Gespräch mit Maike, dass viele Dinge, um die wir uns als Politik normalerweise kümmern, worauf wir uns konzentrieren, also nehmen wir sowas wie Sicherheit, ne? Die Frage, wie trage ich zur Sicherheit der Menschen auch zum Sicherheitsgefühl bei, aber auch etwa Wohlstand, das Gefühl haben, also jeder braucht so ein bestimmtes Einkommensniveau, eine Absicherung, sonst kann man sich doch nicht wohl und glücklich fühlen, dass das Faktoren sind, die gar nicht so relevant sind für das individuelle Glück der Menschen in einer Gesellschaft. Nun mache ich da ein kleines Fragezeichen dran, weil ich denke, also wenn die Politik jetzt diesen Kernaufgaben, beispielsweise Sicherheit und eben auch eine Grundsicherung für alle, also einen gewissen Wohlstand für alle zu gewährleisten, nicht nachkommt, ich glaube, das macht schon am Ende etwas auch mit einer Gesellschaft. Und ich bin also nicht bereit, das als politische Aufgabe aufzugeben. Aber es ist ja trotzdem bemerkenswert, dass Menschen in Ländern, wo sie sich im wahrsten Sinne des Wortes teilweise ihres Lebens nicht sicher sein können, sich teilweise glücklicher fühlen als wir hier in Deutschland, wo man doch im Normalfall davon mit ziemlicher Sicherheit ausgehen kann. Also damit will ich ja nicht sagen, dass Politik diese Aufgaben jetzt vernachlässigen sollte. Ich finde, das ist die Grundverantwortung von Politik, diese Grundfestigkeit in der Gesellschaft zu gewährleisten, aber wir sollten uns halt nicht mehr einbilden, das ist der Punkt, dass das sozusagen dann auch das Glück der Menschen in der Gesellschaft schon ausmacht, nach dem Motto, wenn ich als Politiker dafür gesorgt habe, dass die Menschen sicher und in Wohlstand leben, dann müssen sie doch eigentlich auch glücklich sein. Nee, müssen sie nicht. Und da kommt dieser Dreiklang ins Spiel. Und ich finde, daran kann man das wunderbar auch zeigen, natürlich auch die Begrenztheit von Politik. Individuelle Freiheit, also in dem Sinne, dass ich das Gefühl habe, auch Dinge mitgestalten zu können, die mein Leben, die meine Umwelt unmittelbar betreffen. Das ist schon etwas, was Politik gestalten oder gewährleisten kann. Also diese Freiheits- und Partizipationsmöglichkeiten, das hat mich eigentlich sehr bestätigt in meiner Grundphilosophie, dass Politik eigentlich die Aufgabe hat, Bedingungen zu schaffen, unter denen sich Menschen bestmöglich selbst individuell entfalten können. Und dass das dann auch dazu führt, dass sie glücklich sind, wenn sie diese Selbstwirksamkeit empfinden. Das finde ich ist ein sehr spannendes Ergebnis der Forschung, die sie da angestellt hat. Das wird beim Gemeinschaftsgefühl schon ein bisschen schwieriger, das wirklich durch politische Maßnahmen zu erzeugen. Da ist vor allem die Zivilgesellschaft gefordert, nach meiner Ansicht, die eben diese Gemeinschaften bilden muss. Das kann man nicht von oben als Politik vorgeben. Aber was ich natürlich da auch noch als Politik machen kann, ist, dass ich dort, wo ich diese Gemeinschaften habe, die dann auch wichtige gesellschaftliche Aufgaben als Gemeinschaft übernehmen, dass ich die auch dann möglichst nicht auch noch mit Belastungen dafür überziehe, sondern ihnen eben auch die Freiräume für ihre Betätigung schaffe, damit sie sich auch zum Wohle der Gesellschaft einsetzen können. Und was den dritten Punkt schließlich anbetrifft, zuversichtliche Grundhaltung, da würde ich dann sagen, da stößt Politik auch irgendwann seine Grenzen, also an ihre Grenzen. Also ich meine, zuversichtlich sein, das kann man auch schlecht von oben verordnen. Das ist eine grundsätzliche Geisteshaltung. Da kann man auch überlegen, wie man Menschen vielleicht dazu verhelfen kann, dass sie das besser ausbilden können. Aber das muss am Ende jeder, glaube ich, aus sich selbst herausschöpfen.
Man müsste es auch vorleben.
Ja,
Tut Politik das?
Also, die zuversichtliche Geisteshaltung versuche ich jedenfalls vorzuleben.
Okay, du in Person. Ich glaube, jeder, den ich kenne, passt schon.
Ja, das ist, ich will auch keine Miesepeter in der Politik haben. Also das, und schon gar keine Menschen, das sage ich jetzt auch mal aus aktuellem Anlass, schon gar keine Menschen, die irgendwie nur von Hass und Ängsten und anderen negativen Emotionen getrieben sind. Das ist, und das immer wieder bei Boris Diekmann, weil die auch automatisch bei allem, was sie tun, nur dafür sorgen, dass sich diese negative Energie weiter verbreitet. Ansonsten Vorleben. Ja, ich meine, wir haben natürlich viele Gestaltungsmöglichkeiten als Politiker, aber eben Gemeinschaft herzustellen, den Menschen, mit denen man unmittelbar zu tun hat, auch das Gefühl zu geben, dass man sich als eine Gemeinschaft versteht, dass man sie da mitnimmt, dass man sich nicht irgendwie als die einsame Führungspersönlichkeit da vorne sieht, sondern sehr wohl weiß, auf wessen Schultern man ruht, wenn man so eine Führungsverantwortung wahrnimmt. Ich hoffe, das kannst du ein bisschen beschreiben, wie ich an der Stelle auch den Vorbildcharakter von Politikern sehen würde.
Bei dem Faktor individuell empfundene Freiheit habe ich mich zwei Dinge gefragt und das würde ich gern mit dir nochmal überlegen. Die Frage, kann das auch zu viel sein? Also dabei denke ich an so eine Art Überforderungsgefühl, dass Menschen bei uns in unserer freien und wirtschaftlich gut aufgestellten Gesellschaft haben, diese Flut von Möglichkeiten, diese zunehmende Überforderung, mache ich das Richtige für mein Kind, für mich selbst, in welche Richtung gehe ich als junger Mensch, wie kriege ich überhaupt einen Überblick über alle Möglichkeiten, die ich habe. Und das Zweite ist, wenn wir immer mehr Freiheit als was Gutes ansehen, kommen wir dann vielleicht auch in das, was wir an anderer Stelle auch schon mal anders betrachtet hatten, in so eine Überempfindlichkeit. Meine individuelle Freiheit ist so wichtig für mein Glücksgefühl. Ich akzeptiere dann in unserer Gesellschaft nichts mehr, was irgendwie meine individuelle Freiheit einschränkt. Das ist so bei diesem Faktor etwas, wo ich nach dem Gespräch mit Maike drüber nachgedacht habe, ob das auch zu viel werden kann, was immer das auch konkret bedeutet.
Ja, das kann es mit Sicherheit. Deswegen ist ja auch immer wichtig, bei der Freiheit auch immer das Gemeinschaftsgefühl mitzudenken. Das war in dem Gespräch mit Maike van den Boom absolut zentraler Bedeutung. Wir haben uns, glaube ich, auch an anderer Stelle schon mal darüber unterhalten. Das geht jetzt zurück bis in die antike Philosophie. Ich meine, die alten Athener haben sich ja schon Gedanken darüber gemacht, über das Schicksal ihrer Demokratie, wie Demokratien sterben. Und es sind ja auch schon genug Demokratien in der Geschichte gestorben, mit der athenischen angefangen. Und sehr, sehr oft, und wie gesagt, das ist schon eigentlich vor Jahrtausenden erkannt worden, gehen Demokratien tatsächlich an diesem Übermaß an Freiheit zugrunde. Genau wie du es beschrieben hast, niemand akzeptiert mehr Begrenzungen, niemand fühlt sich mehr der Gemeinschaft verpflichtet, alle gucken nur noch auf ihr eigenes Wohl, aber in einem engstirnigen Sinne. Kann eine Gesellschaft natürlich auch auf Dauer nicht funktionieren. Freiheit muss einhergehen mit der Verantwortung, die ich dann auch für andere und für das Gemeinwesen in der Gesamtheit habe. Das ist jetzt eine Geisteshaltung, das kann ich politisch, also jedenfalls nicht über Rechtsvorschriften erzwingen. Aber darüber müssen wir immer wieder reden, wie wir da zu einer vernünftigen Balance kommen. Wie gesagt, Menschen müssen die Selbstwirksamkeit erfahren, aber Selbstwirksamkeit bedeutet eben auch nicht immer nur auf den eigenen Vorteil zu schauen, sondern sich auch mal der eigenen Stellung im gesellschaftlichen Gesamtgefüge bewusst zu werden und, um es mal mit Kennedy zu formulieren, dann eben auch mal die Frage zu stellen, was man selber für die Gesellschaft tun kann und nicht nur, was die Gesellschaft und der Staat für einen tun können.
Mit Stand jetzt, nach diesen Überlegungen, passt der Gedanke Glückspolitik und Wachstumspolitik für dich ein Stück besser zusammen, als das vielleicht noch der Fall war, als wir zusammen anfingen, überhaupt uns dem Thema zu nähern?
Ja, ich weiß nicht, ob besser. Ich glaube, es sind tatsächlich zwei verschiedene Stränge. Und ich glaube, sie hängen bis zu einem gewissen Grade zusammen, aber es ist sozusagen keine zwangsläufige Korrelation. Was meine ich damit? Ich glaube, dass Wachstumspolitik alleine nicht notwendig eben zum einem glücklicher Sein der Menschen führt. Insofern ist Wachstumspolitik alleine sicherlich nicht ausreichend. Ob man ohne Wachstum so zu Glück kommen kann, ist wahrscheinlich möglich, aber es ist dann auch etwas, was dann Politik nur begrenzt herbeiführen kann. Am besten ist, wenn die beiden sich paaren. Also eine Wachstumspolitik, die natürlich für wirtschaftliches Wohlergehen und für einen merklichen Fortschritt auch im täglichen Leben der Menschen sorgt, die aber sich nicht der Illusion hingibt, dass sie damit schon alle Fragen des Menschseins beantwortet hätte.
Gibt es für dich noch Fragen, die offen sind? Also will damit sagen, wir sind noch nicht am Ende unseres kleinen thematischen Ausflugs. Gibt es etwas, was für dich noch offen ist oder irgendwie eine Richtung, wo da würde ich gerne dann vielleicht mit dem nächsten Gast nochmal genauer drüber nachdenken?
Ja, also offen gestanden stelle ich mir nach wie vor die Frage, wo genau eigentlich die Grenzen für Politik an dieser Stelle verlaufen. Das ist für mich auch noch immer nicht ganz klar. Ich habe ein paar Bausteine bekommen. Also ich glaube, ich habe so eine Ahnung, in welche Richtung da eine vernünftige Politik gehen kann, aber wie weit sie denn wirklich gehen kann und wo man auch irgendwann sagen muss, also hier ist jetzt auch mal eine Sphäre erreicht, da hat die Politik jetzt nichts mehr drin zu suchen, sinnvollerweise. Wo genau diese Grenze liegt, das würde ich gerne noch etwas weiter vertiefen.
Jetzt haben wir hoffentlich auch euch Appetit gemacht auf dann die nächste Folge zu dieser Reihe.
Genau. Und sagen aber für heute erstmal Tschüss und habt noch eine gute Zeit.